Monatelang über Immobilienwebsites surfen und ständig nur Absagen kassieren. Schwarze Schafe unter VermieterInnen, die das Recht brechen und aus dem Wohnraummangel Kapital schlagen. Und Menschen, die gar keine Wohnung haben und auf der Straße schlafen müssen. Das alles wollen wir von Volt Berlin ändern. Denn Wohnen ist ein Menschenrecht.
Und damit herzlich willkommen zu unserem Volt Berlin Podcast, in dem wir heute über Wohnen sprechen wollen. Ich bin Jan.
Und ich bin Laura, hi.
Wir sind beide im Policy-Team von Volt Berlin und haben die letzten Wochen schon über Mobilität, Bildung und Digitalisierung gesprochen und was unser Wahlprogramm bei Volt Berlin dazu sagt. Das könnt ihr euch auch schon online alles anhören. Heute wollen wir über das Thema Wohnen sprechen. Im letzten Jahr ist dieses Thema ja nochmal besonders stark in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt, unter anderem durch das Kippen des Mietendeckels oder auch die Debatte über die Bebauung des Tempelhofer Feldes. Gerade eben habt ihr schon Steffen Meyer gehört, unseren Spitzenkandidaten in Berlin, der schon so einige Probleme gerade angesprochen hat, die allen, die in den letzten Jahren in Berlin mal auf Wohnungssuche waren, vermutlich sehr gut bekannt sein dürften. Das ist ja ein sehr vielschichtiges Problem. Also Mangel an Wohnungen, vor allem bei Sozialwohnungen, aber auch die Regulierung des Wohnungsmarktes spielen da ja alle mit rein. Und dann dürfen wir auch ökologische Faktoren nicht aus den Augen verlieren. Laura, du hast dich ja in dieses Thema nochmal ganz besonders eingearbeitet für diese Woche. Kannst du zu Beginn vielleicht mal einen kurzen Überblick geben, was Volt allgemein plant, bevor wir dann nochmal in die Details eintauchen? Also, was hat Volt vor, um dieses vielschichtige und sehr komplexe Problem anzugehen?
Ja, gerne. Du hast das ja schon recht gut zusammengefasst. Das Problem am Wohnungsmarkt ist sehr vielschichtig und deshalb gibt es da auch nicht nur die eine Lösung, die alle Probleme auf einmal beheben kann. Wir müssen an vielen Stellen ansetzen, um die enorme Preisexplosion am Wohnungsmarkt zu stoppen und Wohnraum wieder bezahlbar zu machen. Einerseits kommen diese enormen Preise natürlich von einem Mangel am Markt, das heißt, wir müssen neuen Wohnraum schaffen. Und dafür möchten wir Bauverfahren deutlich vereinfachen und dadurch schneller machen. Die Herausforderung hierbei ist es aber, dass wir nicht den Blick für unser Ökosystem und den Klimaschutz verlieren. Wir müssen also gezielte Vorgaben machen, unter welchen Bedingungen gebaut werden soll und welche Anforderungen die Gebäude erfüllen müssen. Zielgerichtet müssen wir auch vorgehen mit Blick auf die Art der Wohnungen. Wir brauchen keine neuen Luxuswohnungen in Berlin, sondern bezahlbaren Wohnraum. Das heißt, wir müssen vor allem den Bau von Sozialwohnungen fördern. Bauen ist natürlich aber nicht alles. Wir müssen auch die Art und Weise ändern, wie der Wohnungsmarkt momentan funktioniert und ihn transparenter und fairer machen, damit der vorhandene Wohnraum für alle erschwinglicher wird. Das hat Berlin ja über den Mietendeckel versucht, der jetzt ja vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert ist. Unserer Ansicht nach war der in dieser Form auch nicht sonderlich gut durchdacht und hatte viele Nebenwirkungen, die den Wohnungsmangel noch verschärft hätten. Wir setzen hier auf die bundesweite Mietpreisbremse, sozialen Wohnungsbau und eine Stärkung der Wohnungsbaugenossenschaften, anstatt auf nur eine Lösung. Und dann müssen wir verhindern, dass Wohnungen als Spekulationsobjekte gehandelt werden und hin zu einem nicht profitorientierten Wohnungsmarkt gehen. Und natürlich wollen wir ökologische und soziale Kriterien generell stärker bei der Planung der Berliner Wohnlandschaft berücksichtigen. Ökologisch im Sinne von Modernisierung und mehr Nachhaltigkeit beim Bau und sozial, indem wir der Gentrifizierung entgegenwirken und die so wertvolle Diversität unserer Wohnviertel erhalten.
Okay, das heißt also, wir haben viele Stellschrauben, an denen wir ansetzen müssen. Du hast ja gerade schon mal den Mietendeckel angesprochen und ich glaube, darüber sollten wir vielleicht noch mal kurz im Detail sprechen. Das Thema hat ja viele in Berlin sehr bewegt. Also das war ja auch tatsächlich mal ein ernsthafter Versuch, die Mietpreiserhöhungen zu stoppen und auch zurückzudrehen. Du hast ja gerade schon angedeutet, dass wir bei Volt den in der aktuellen Form als eher kritisch ansehen. Kannst du da noch mal drauf eingehen und noch mal erläutern, warum?
Also ich glaube, uns allen ist klar, dass hier ernsthaft was passieren muss. Also fast die Hälfte der Berliner Haushalte geben mehr als 30% ihres Einkommens für die Wohnung aus. Das ist doch einfach schlicht viel zu viel. Und der Mietendeckel hat für viele Haushalte eine direkte und sofortige Entlastung bewirkt. Und das ist natürlich klasse, alle freuen sich. Das Problem ist aber eher die langfristigen Folgen. Der Mietendeckel bestand ja aus mehreren Teilen. Zunächst mal wurden die Mieten auf dem aktuellen Stand eingefroren und dann ja auch in einigen Fällen deutlich abgesenkt. Das hat viele Nebenwirkungen. Zunächst mal waren davon auch moderat Vermietende betroffen, die Mieten auch unterhalb des Mietspiegels nicht mehr erhöhen durften. Und das hat vor allem zu ökologisch und struktureller Modernisierung überhaupt nicht beigetragen, sondern im Gegenteil, sie wurde ausgebremst. Die wir aber unbedingt brauchen, weil wir ja bis 2035 klimaneutral sein müssen. Ein weiteres Problem ist, dass der Mietendeckel in dieser Form die Wohnungsnot für Mietende noch verschärft hat. Einige Untersuchungen zufolge um sogar über 50%, und das vor allem beim sozialen Wohnungsbau. Vor allem städtische Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften sind durch den Wegfall von Mieteinnahmen finanziell stark in Bedrängnis geraten. Dadurch können wir weniger Sozialwohnungen bauen und gerade müssen wir ja eigentlich diese fördern. Und in Stockholm, wo sie eine ähnliche Maßnahme bereits eingeführt haben, können wir auch schon sehen, was das langfristig bedeuten kann. Hier hat das auch dazu geführt, dass ein großer Markt unter der Hand entstanden ist und Wohnungen auch eher verkauft als vermietet wurden. Also man sieht, der Mietendeckel hat einfach viele ungewünschte Nebenwirkungen.
Okay, der Mietendeckel in dieser Form ist also offenbar jetzt keine gute langfristige Lösung. Aber die Frage ist ja dann, was ist denn die Alternative? Also wie bekommen wir die Mieten in Berlin endlich in den Griff?
Also eine gute Alternative für den Mietendeckel ist die bundesweite Mietpreisbremse. Die wurde ja 2020 nochmal aktualisiert und ist in dieser Form auch wirklich sehr hilfreich. Das Problem bisher war allerdings vor allem, dass die eben nicht konsequent durchgesetzt wurde vielerorts. Und da müssen wir auf jeden Fall anpacken. Also bei der Mietpreisbremse richtet sich die Miete nach der ortsüblichen Vergleichsmiete und Mietsteigerungen sind in dem Rahmen auch nur wirklich stark eingeschränkt möglich. Also zum Beispiel super eng gekoppelt an Modernisierungsauflagen. Hier könnten wir uns eine Verschärfung vorstellen. Aber das wirklich Allerwichtigste ist, dass sie überhaupt greifen kann und umgesetzt wird. Und dafür müssen wir vor allem die Position von Mietenden gegenüber den Vermietenden deutlich stärken. Also mal ein Beispiel. Wir möchten unter anderem kostenlose Beratungsstellen ausbauen, wo sich dann die Mietenden konkret informieren können und gegen die Ungerechtigkeiten vorgehen können. Zum Beispiel, wenn die Mietpreisbremse eben nicht durchgesetzt wird. Dabei kann auch das Online-Portal der Stadt Berlin sehr helfen. Da können dann zum Beispiel Mietende ganz bequem im Internet ihre Miete prüfen und dann bereits gleich die ersten Schritte einleiten, wenn sie merken, dass sie viel zu viel zahlen. Zum Beispiel können sie dann Kontakt zu den Ansprechpersonen in den Beratungsstellen aufnehmen, die ihnen dann weiterhelfen. Und solche Angebote müssen wir auf jeden Fall ausbauen. Und dann planen wir noch eine Sonderabgabe auf sehr, sehr hohe Mieten, also solche Mieten, die oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Neubauten sind hierbei ausgenommen. Und dieses Geld können wir dann nutzen, um Menschen mit niedrigerem Einkommen zu unterstützen und einfach mehr günstigeren Wohnraum zu schaffen.
Also mehr günstigen Wohnraum schaffen ist ja hier auch ein recht gutes Stichwort, denn ein großer Teil des Grundproblems ist ja eben der akute Mangel an Wohnraum, oder? Also der Markt kann ja immer nur das hergeben, was eben zur Verfügung steht, und da, wo dann ein Mangel herrscht, da wird es dann teuer. Also Fakt ist ja, wir brauchen bis 2030 voraussichtlich 194.000 neue Wohnungen. Und die müssen wir natürlich bauen. Also wie können wir denn so viele Wohnungen in Berlin überhaupt schaffen?
Ja, also da hast du völlig recht. Wir müssen bauen. Ansonsten bleiben wir einfach nur bei dieser akuten Symptombehandlung. Also geringe Mieten helfen natürlich Menschen, die schon hier wohnen. Aber Berlin wächst, und zwar in rasantem Tempo. Wir brauchen also einfach mehr Wohnraum, der auch zur Verfügung steht. Also auf das Bauen komme ich gleich nochmal zu sprechen. Zuerst aber muss gesagt sein, dass es auch viel Wohnraum gibt, der schon existiert, aber einfach nicht zur Verfügung steht. Also am Markt ist, aber gar nicht angeboten wird, sondern gewerblich genutzt wird oder für Kurzzeitvermietungen oder als Ferienwohnungen endet. Und hier müssen wir entgegenwirken, damit dieser Wohnraum wieder auf den Markt kommt. Und ein weiteres Problem dabei ist ja, dass Wohnraum häufig als reine Werteanlage oder Spekulationsobjekte verkauft werden. Die Kaufpreise haben sich in den letzten Jahren so stark erhöht, dass manche Familien sich kaum noch ein Haus oder eine Wohnung leisten können. Und hier möchten wir bei der Grunderwerbsteuer ansetzen. Die liegt in Berlin derzeit einheitlich, also sowohl für die privaten als auch für die gewerblichen Zwecke, bei 6%. Und nur für private Zwecke möchten wir diese deutlich senken, nämlich halbieren. Voraussetzungen sind dann aber, dass die Wohnungen auch als Hauptwohnsitz genutzt werden. Wir möchten also, dass sich mehr Leute den Erwerb einer Wohnung für sich selbst leisten können. In dem Kontext der Grunderwerbsteuer müssen wir auch und vor allem darauf achten, dass sie gerecht angewendet wird und zum Beispiel von großen kommerziellen Unternehmen wie Vonovia oder Deutsche Wohnen nicht mehr umgangen werden kann. Deshalb möchten wir sogenannte Share Deals, also Steuertricks, die die Grunderwerbsteuer umgehen, nachhaltig verhindern. Aber das wird an dieser Stelle vermutlich etwas zu detailliert. Ich würde also hier stattdessen gerne nochmal einen kurzen Satz oder ein paar Sätze zum Thema Grundsteuer sagen. Also neben der Grunderwerbssteuer gibt es die Grundsteuer, die einmal im Jahr gezahlt wird von allen, die Grund und Boden besitzen. Die Berechnung dieser Grundsteuer ist derzeit extrem kompliziert und aufwendig, da sie abhängig gemacht wird von den Gebäuden, die auf den Grundstücken stehen. Wir wollen das aber vereinfachen und gerechter machen und das sogenannte Bodenwertmodell einführen. Dabei richtet sich die Grundsteuer eines Grundstücks nur noch nach der Fläche und dem Bodenrichtwert. In diesen spielen Faktoren wie die Lage des Grundstücks, Bodeneigenschaften und so weiter mit rein. Hierbei geht es natürlich nur um Grund und Boden, der für Wohnraum genutzt wird. Ja, und dieser Vorschlag würde so einiges erleichtern. Also er wäre viel pragmatischer und sogar kostengünstiger und unaufwendiger, weil diese Werte sowieso alle 2 Jahre von den Gemeinden ermittelt werden. Und gleichzeitig bietet das Bodenwertmodell einen Anreiz, den Baugrund effektiv und sinnvoll zu nutzen, da nun die Fläche des Grundstücks und eben nicht mehr die Bebauung maßgeblich ist, werden Spekulationen mit dem Boden unattraktiv gemacht, während Investitionen in die Gebäude, zum Beispiel durch Nachverdichtung, keine Verteuerung der Grundsteuer mehr zur Folge hätte. Also Mietende in Mehrfamilienhäusern würden so langfristig entlastet werden, da sie weniger Platz verbrauchen.
Okay, an der Stelle vielleicht mal ein kleiner thematischer Sprung, bevor wir nochmal auf das Bauen eingehen. Beim Thema Wohnen geht es ja nicht nur ausschließlich darum, günstig und effizient zu wohnen. Also es geht ja auch um Lebensqualität und in dem Kontext auch um die Vielfalt unserer Kieze. Wie können wir die denn erhalten?
Klar, aber erschwingliche Mieten sind hier natürlich ein super wichtiger Faktor, wenn wir etwas gegen die Gentrifizierung tun wollen. Aber ja, darüber haben wir jetzt ja gerade schon viel gesprochen. Darüber hinaus möchten wir aber sogenannte Milieuschutzgebiete wieder ausbauen und dafür sorgen, dass Menschen auch dort wohnen können, wo die Infrastruktur vorhanden ist, die sie brauchen, und unsere Kieze vielfältig bleiben. Die Infrastruktur in einem Wohngebiet ist ja mit den Menschen zusammengewachsen und darauf abgestimmt. Also wenn zum Beispiel ein Kiez bekannt ist für niedrige Mieten und WG-fähige Wohnungen, dann wachsen dort auch Bars und Clubs oder eben andersrum. Das Gleiche gilt aber auch für Spielplätze in Gebieten mit vielen Kindern. Deshalb muss bei geplanten Veränderungen in den Wohnvierteln immer geprüft werden, was das für Auswirkungen auf die dortige Wohnbevölkerung hat. Darunter fallen übrigens auch Gewerbetreibende, die wir vor Verdrängung schützen müssen. Und was wir auch fördern möchten, ist das sogenannte gemeinschaftliche Wohnen. Also zum Beispiel Mehrgenerationshäuser, kooperative Hausmodelle und inklusive Wohngemeinschaften. Gemeinschaftlicher und geteilter Nutzen von Wohn- und Arbeitsräumen soll ausgebaut werden. Das hat super viele Vorteile, von weniger Kosten bis zu Umweltschonung, aber auch der Stärkung des sozialen Zusammenhalts und der Lebensqualität.
Dann lass uns jetzt noch mal kurz auf den Neubau zurückkommen. Denn auch wenn die Mietpreise stabilisiert werden und gegen Gentrifizierung vorgegangen wird, brauchen wir ja allein 77.000 neue Wohnungen, um den aktuellen Mangel auszugleichen. Also ganz zu schweigen vom stetigen Wachstum in Berlin. Und um den Neubau werden wir deshalb also nicht herumkommen. Wie können wir den konkret ankurbeln?
Ja, absolut. Neubau ist sehr wichtig. Aber wichtig ist auch, dass wir hier gezielt vorgehen müssen. Wir brauchen nicht unbedingt hunderttausende neue Luxuswohnungen, sondern bezahlbaren Wohnraum. Deshalb möchten wir vor allem den sozialen Wohnungsbau ankurbeln und da können wir an drei Stellen ansetzen. Erstens möchten wir also die 6 städtischen Wohnungsbaugesellschaften stärken, also den kommunalen Wohnungsbau. Das zweite große Standbein sind die 27 Wohnungsbaugenossenschaften. Die bieten viele Vorteile für Mietende, da die nicht kommerziell ausgerichtet sind und die Mieten nur der Verwaltung, dem Erhalt und dem Neubau von Sozialwohnungen dienen. Das bedeutet niedrige Mieten, hohe Wohnsicherheit und auch ein Mitspracherecht der Mietenden. Und die möchten wir stärker aufstellen. Wir denken da zum Beispiel an die bevorzugte Vergabe von Bauland oder auch steuerliche Vorteile. Ein Beispiel, wo der soziale Wohnungsbau super gut funktioniert, ist Wien. Da werden ca. 30% der Mietwohnungen durch städtische Wohnungsbaugesellschaften betrieben und weitere 26% durch gemeinnützige Bauvereine und Genossenschaften. In Berlin sind es im Vergleich nur 19% bzw. 12% der Wohnungen. Und drittens möchten wir natürlich auch, dass privat mehr gebaut wird, aber eben vorwiegend günstigerer Wohnraum. Hier müssen wir darauf achten, dass die Preis- und Belegungsbindung für Sozialwohnungen nicht nach kurzer Zeit auslaufen oder der Wohnraum dann in regulären Wohnraum umgewandelt wird. Und natürlich müssen wir auch klare ökologische Kriterien festlegen.
Wenn wir nun aber recht konkrete Vorstellungen eigentlich davon haben, wie genau neu gebauter Wohnraum auszusehen hat, zieht das ja, zumindest bei uns in Berlin, einiges an bürokratischem Aufwand auch nach sich. Und das führt zum Beispiel auch dazu, dass solche Bauprojekte super viel Zeit brauchen. Also hier in Berlin im Schnitt 26 Monate. Andere Länder in Europa zeigen uns ja aber auch, dass man das trotz hoher ökologischer Standards beim Bau deutlich schneller und auch besser hinbekommen kann. In den Niederlanden zum Beispiel dauert der Bauprozess im Durchschnitt nur 18 Monate, trotz sehr hoher ökologischer Standards beim Bau. Was machen die richtig und wir hier in Berlin falsch?
Also in den Niederlanden haben sie durchaus sehr strenge Zielvorgaben, also zum Beispiel was Nachhaltigkeit beim Bauen angeht. Die Betonung liegt aber hier wirklich auf dem Wort Zielvorgaben. Da geht es also nicht darum, konkret vorzuschreiben, wie das passieren soll. Diese Zielvorgaben führen zu deutlich mehr Flexibilität und auch Innovationskraft im Baugewerbe. Bei uns in Berlin werden immer noch sehr viele zu konkrete Vorgaben zu einzelnen Bauschritten gemacht. Und hinzu kommen dann auch noch unsere 16 verschiedenen Landesbauordnungen, die regelmäßig für Verwirrung in der Baubranche sorgen. Und die wollen wir zu einer einheitlichen Bauordnung zusammenfassen, die klare Zielvorgaben macht, also welche Anforderungen ein Gebäude am Ende erfüllen muss, aber nicht vorgibt, wie ein Stein auf den anderen gelegt werden muss.
Jetzt vielleicht nochmal eine ganz pragmatische Frage. Wo in Berlin können denn überhaupt noch neue Wohnungen entstehen? Also wir wollen ja nicht alle Parks und Freiflächen, die ja auch für die Lebensqualität so unglaublich wichtig sind, zubauen oder noch mehr Flächen versiegeln. Also wo können wir konkret noch bauen?
Ja, das ist eine super wichtige Frage. Hier gibt es grob gesagt 2 Möglichkeiten. Erstens Nachverdichtung und zweitens Neubau am Stadtrand. Also bei der Nachverdichtung geht es zum Beispiel darum, Dachgeschosse auszubauen oder auch Wohn- und Gewerbeimmobilien oder ja, sogar Parkhäuser aufzustocken. Das müssen wir aber natürlich ganzheitlich denken und das Stadtviertel als Ganzes im Blick behalten und Freiluftschneisen, Parks und Grünflächen unbedingt erhalten. Und dann brauchen wir natürlich auch attraktive neue Wohngebiete. Und da bietet sich vor allem der Stadtrand an. Hier müssen wir aber schauen, dass wir nicht zu viele Flächen neu betonieren, sondern bevorzugt auf bereits versiegeltem Boden bauen, zum Beispiel auf ehemaligen Industrieanlagen. Und hier sollten wir auch mal wieder nach Wien schauen, wo es sehr gute Modellprojekte gibt in Sachen Stadtrandbebauung mit nachhaltigen Standards und guten Mobilitätsanbindungskonzepten.
Du hast ja gerade schon ein bisschen angedeutet, dass wir beim Bau auch insbesondere Grünflächen, Freizeitmöglichkeiten und vieles, vieles mehr im Blick behalten müssen. Und gerade dazu gibt es ja wieder viele Diskussionen aktuell, nämlich bei der Frage nach der Bebauung des Tempelhofer Feldes. Das ist ja ein riesiges Areal, das derzeit nicht bebaut ist. Und 2014 gab es dazu einen Volksentscheid, in dem sich die Berlinerinnen und Berliner mehrheitlich dagegen ausgesprochen haben, das Feld zu bebauen. Auch unter anderem aus Angst vor dem Bau von noch mehr Luxuswohnungen in bester Lage. Nun hat sich die Situation auf dem Wohnungsmarkt ja seitdem nochmal deutlich verschärft. Und da ist ja auch wieder Bewegung in die Debatte gekommen. Wie stehen wir bei Volt zu einer Bebauung des Tempelhofer Feldes?
Puh, ja, also das ist ja ein schwieriges Thema in Berlin. Also ganz grundsätzlich finden wir eine Randbebauung denkbar, aber nur unter konkreten Bedingungen, sodass eben nicht einfach weitere Luxuswohnungen entstehen. Wir brauchen hier ein integriertes Konzept aus sozialem Wohnraum, Park- und Naturschutzflächen, Kunst- und Kulturorten. Und wir wollen den Großteil der Flächen für Freizeit- und Sportflächen erhalten. Deswegen wollen wir Neubebauungen nur nach dem Erbbaurecht vergeben und zwar auch nur an gemeinwohlorientierte Unternehmen. Aber vielleicht nochmal auf Deutsch. Es ginge nur um Bebauung eines kleinen Teils der Randfläche. Der Großteil des Feldes bliebe unversehrt. Wir respektieren diesen Volksentscheid. Nur ist er mittlerweile eben wieder 7 Jahre her und einige Umfragen zeigen mittlerweile, dass sich aufgrund der Zuspitzung des Wohnungsmarktes die Meinung da auch etwas geändert hat. Kurz gesagt, wir halten die Teilbebauung für möglich und auch sinnvoll, allerdings nur im Falle eines sorgfältig geplanten neuen Volksentscheides.
Du hast in dem Kontext gerade auch davon gesprochen, dass die Rechte zur Bebauung nur nach Erbbaurecht vergeben werden sollten. Kannst du das noch mal kurz genauer erklären, was das genau bedeutet?
Ja, gerne. Also Erbbaurecht bedeutet, dass die Stadt Berlin das Grundstück nicht verkauft, sondern nur für bestimmte Zeit verpachtet. So bleibt das Grundstück in städtischer Hand und die Stadt kann die Bebauung an bestimmte Bedingungen knüpfen, zum Beispiel das Verhältnis von Wohnraum und Grünflächen oder die Sozial- und Gemeinwohlorientierung. Also kurz, du darfst dieses Land nur nutzen für eine gewisse Zeit, wenn die Wohnung finanziell schwächeren Familien zugutekommt. Oder so ähnlich, also so in die Richtung, das könnten Bedingungen sein. Die sind nicht nur für das Tempelhofer Feld sinnvoll, sondern sollten berlinweit stärker angewendet werden. Das funktioniert aber natürlich nur, wenn die Grundstücke auch in städtischer Hand sind. Und deshalb möchten wir auch, dass Berlin hier strategisch mehr Grundstücke kauft, und damit besser kontrollieren kann, was mit dem Baugrund passiert. Und dafür möchten wir den 2020 gegründeten Bodenfonds deutlich stärker finanziell ausstatten. Das ist ein Sondervermögen für die Stadt Berlin, um langfristig und strategisch Grundstücke zu erwerben, die dann für gemeinwohlorientierte Bauprojekte genutzt werden können.
Okay, jetzt haben wir ja viel von neuem Bauen gesprochen. Wir wissen ja aber auch, dass der Bausektor oder generell der Wohnungssektor auch stark zum Klimawandel beiträgt. Und um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, wollen wir ja bis spätestens 2035 CO2 und bis 2040 klimaneutral sein. Das heißt, wir müssen im Wohnungssektor ja auch viel nachhaltiger und eben klimaneutral werden. Wie kommen wir dahin? Und vor allem ja die Frage, wie vereinen wir denn diesen Bedarf, besonders schnell neuen Wohnraum zu schaffen, mit den Ansprüchen, die wir ja auch in Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit an diese Wohnungen haben?
In Sachen Klimaneutralität müssen wir uns den Wohnungssektor aus verschiedenen Blickwinkeln ansehen. Also zunächst mal haben wir ja den Bauvorgang. Wenn wir neue Wohnungen wollen, müssen wir bauen und das ist bisher noch alles andere als klimaneutral. Zunächst mal würde ich da aber auf die Baustoffe eingehen. Die müssen aus nachwachsenden Rohstoffen und klimaneutral und kreislaufgerecht hergestellt werden und natürlich auch so verbaut werden. Einerseits wollen wir da die Forschung fördern und andererseits die Bedingungen am Markt selber verändern. Wir müssen Umweltfolgekosten endlich da einpreisen, wo sie entstehen. Das trifft eben auch Baumaterialien. Das heißt, umweltschädliche Stoffe müssen teurer werden, während wir nachhaltige Materialien staatlich fördern.
Der Bau von Wohnungen ist ja aber nur die eine Seite der Medaille, oder? Also die andere ist ja die Nutzung der Wohnungen, also zum Beispiel das Heizen und auch die Stromversorgung. Wie packen wir das Problem an?
Also einer der effizientesten Wege ist derzeit die Fernwärme. Das möchten wir fördern und bekannter machen. Also dabei bei der Fernwärme kommt Wärme zum Heizen und für Warmwasser direkt aus den Kraftwerken über isolierte Rohrsysteme, meist im Boden. Gerade in Ballungsgebieten ist das effizienter und klimaschonender als zum Beispiel dezentrale Gasheizungen. Die Energie dafür muss aber natürlich aus erneuerbaren Energien kommen, zum Beispiel Geothermie, lokale Biomasse und so weiter. Da gibt es ja schon wirklich viele Ansätze. Ein weiterer Hebel ist die CO2-Bepreisung. Wir müssen umweltschädliches Heizen stärker bepreisen, um diesen Wandel anzustoßen. Aber natürlich nicht komplett auf die Kosten der Mietenden. Gerade in nicht modernisierten Häusern sollen diese Kosten auf den Vermietenden fallen. Damit wollen wir Modernisierung anregen, die ja vom Vermieter durchgeführt werden muss. In bereits modernisierten Wohnungen allerdings soll es auch auf die Mietpreise umgelegt werden. Also, wer bei offenem Fenster auf Stufe 5 heizt, obwohl das Haus ansonsten klimafreundlich modernisiert ist, soll das auch auf der Rechnung sehen und dazu angehalten werden, in Zukunft lieber auf Stoßlüften zu setzen und im Winter lieber einen Pulli anzuziehen, statt im T-Shirt durch die Wohnung zu laufen. So fördern wir also an beiden Stellen umweltfreundliches Verhalten und schaffen Anreize sowohl für Modernisierung, aber auch für klimafreundliches Heizverhalten. Natürlich muss energiebewusstes Heizen aber auch gelernt werden. Also braucht es hier mehr Aufklärung seitens des Landes Berlin. Auf Bundesebene gehen wir noch weiter und unterstützen das sogenannte Drittelmodell. Dabei geht es im Grunde darum, die Förderung von Modernisierungsmaßnahmen an Wohnungen neu zu strukturieren. Und dadurch gibt sie den Vermietenden einen klaren wirtschaftlichen Anreiz, die Wohnung zu modernisieren. Gleichzeitig wird aber auch die dadurch entstehende Mieterhöhung für Mietende deutlich reduziert, also die Modernisierungsumlage von derzeit 8% auf 1,5% gesenkt. Und durch die Einsparungen bei den Nebenkosten durch die Modernisierung läuft das bei Mietenden im Grunde darauf hinaus, dass sie trotz Modernisierung meist nicht mehr zahlen als davor. Für Details schaut ihr hier aber gerne nochmal in unser Bundeswahlprogramm. Das findet ihr auf voltdeutschland.org. Und ein weiterer Punkt sind mehr Solaranlagen und vor allem Heizungsaustauschprogramme. Hier wollen wir Druck bei den Förderungen machen und die HausbesitzerInnen durch Beratungsstellen unterstützen, sodass niemand mehr eine brennstoffbetriebene Heizung in der Wohnung stehen haben muss. Solche Modernisierungs- und Tauschverfahren sollen auch vermehrt bei bestimmten Anlässen, wie zum Beispiel dem Kauf eines Gebäudes, anfallen. Und vor allem dürfen wir aber auch nicht die landeseigenen Gebäude vergessen, Schulen und Behörden zum Beispiel.
Okay, das heißt, um den Wohnungssektor bis 2035 klimaneutral zu bekommen, setzen wir also unter anderem auf Fernwärme aus erneuerbaren Energien und große Modernisierungsprogramme sowie finanzielle Anreize für nachhaltiges Wohnen. Fakt ist ja aber auch, dass sich das Klima jetzt schon verändert. Also die Sommer werden ja von Jahr zu Jahr heißer und gerade in großen Städten wie bei uns hier in Berlin merken wir das ja schon deutlich. Das heißt, wir müssen die Stadt ja auch an jetzt schon merkbare Folgen des Klimawandels anpassen. Wie kann das funktionieren?
Ja, klar. Also wir müssen Berlin auf das sich verändernde Klima einstellen und unsere Ökosysteme schützen. Das ist unabdinglich. Also ja, es wird perspektivisch in den nächsten Jahren immer heißer werden, besonders in den Städten. Da können wir aber etwas gegensteuern. Also zum Beispiel durch Dach- und Fassadenbegrünung. Das hilft dem Stadtklima, hält Regenwasser zurück und entlastet die Kanalisation. Da gibt es heute zum Beispiel gute Beispiele schon, die funktionieren in Mailand, aber auch in Düsseldorf. Zudem sollen bei jedem Neubau auch neue Grünflächen geschaffen werden und Flächenversiegelungen auf ein Minimum reduziert werden durch einen Grünflächenausgleich in direkter Umgebung. Um das alles umzusetzen, müssen aber natürlich auch BürgerInnen, Handwerksbetriebe und Bauunternehmen aufgeklärt und unterstützt werden.
Okay, das war mal wieder viel Info in kurzer Zeit, würde ich sagen. Ich würde an dieser Stelle einmal zusammenfassen, was du uns gerade erzählt hast und was wir also bei Volt zum Thema Wohnen alles planen. Ganz allgemein müssen wir erstmal mehr Transparenz und Fairness am Wohnungsmarkt schaffen, um Wohnraum in Berlin eben wieder bezahlbar zu machen. Hierfür setzen wir aber nicht auf den Mietendeckel, sondern möchten die Mietpreisbremse konsequent umsetzen und Mieterinnen und Mieter deutlich stärken, damit geltendes Recht auch umgesetzt wird und sie gegen Ungerechtigkeiten effektiv vorgehen können. Und insbesondere möchten wir Menschen mit geringem Einkommen stärker unterstützen durch eine Sonderabgabe auf hohe Mieten. Um die Wohnungsknappheit zu bekämpfen, möchten wir einerseits vorhandenen Wohnraum effizienter nutzen und besser verteilen, sodass die Diversität in unseren Kiezen noch lange erhalten bleibt. Dafür möchten wir verhindern, dass Wohnraum zweckentfremdet wird und Milieuschutzgebiete und gemeinschaftliches Wohnen fördern. Zudem möchten wir die Grunderwerbsteuer bei geplanter privater Eigennutzung der Wohnung absenken, damit sich mehr Menschen eine eigene Wohnung leisten können. Natürlich brauchen wir auch deutlich mehr neue Wohnungen in Berlin. Also wir möchten neuen Wohnraum schaffen, einerseits durch Nachverdichtung, aber auch durch neue, gut angebundene, moderne und nachhaltig konzipierte Stadtviertel am Stadtrand. Hier brauchen wir natürlich keine neuen Luxuswohnungen, sondern vor allem Sozialwohnungen und günstigen Wohnraum. Und hierfür möchten wir Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften stärken und mehr finanzielle Mittel in den Kauf von strategisch wichtigen Grundstücken in städtischer Hand investieren. Diese Grundstücke sollen dann nicht mehr verkauft, sondern nur per Erbbaurecht verpachtet werden, um eben gemeinwohlorientierte Bauprojekte sicherzustellen. Und um den Neubau zu fördern, müssen wir zudem nach niederländischem Vorbild Bürokratie abbauen. Und zuletzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist natürlich das Ziel der Klimaneutralität im Berliner Wohnungssektor bis 2035. Und hierzu setzen wir auf die Förderung nachhaltiger Baustoffe und mehr Druck bei Modernisierungen und energieeffizienter Wärme- und Stromversorgung, unter anderem durch gezielte Förderungen von Modernisierungsmaßnahmen und den Einsatz von Fernwärme- und Solaranlagen. Und um allgemein das Stadtklima zu verbessern, wollen wir mehr Dach- und Fassadenbegrünung und natürlich Grünflächen. Ja, und so bekommen wir beides unter einen Hut: schnellen sozialen Wohnungsbau und Klimaneutralität im Wohnungssektor.
Ja, ich glaube, das hast du nochmal ganz rund zusammengefasst. Ich hoffe, dass alle Zuhörenden wenigstens einen Eindruck von unserer Ansicht auf dieses doch so wirklich komplexe Thema erhalten haben. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören.
Genau, und falls ihr einzelne Punkte nochmal nachlesen wollt, dann könnt ihr das wie immer sehr, sehr gerne tun. Unser Wahlprogramm findet ihr unter www.machberlinlila.de. Dann macht's gut und nächstes Mal hören wir uns beim Thema Verwaltung wieder.
Bis dann, ciao.